Strange and Charming, ein Podcast von Physikerinnen und Physikern über das Leben in der Wissenschaft. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Strange and Charming. Mein Name ist Robert Harlander, ich bin Professor für Theoretische Teilchenphysik an der RWTH Aachen und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Felix Wilsch, Postdoc hier am Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie in Aachen und Mitglied in unserem Sonderforschungsbereich zur Teilchenphysik. Wie in unserem Podcast üblich, soll die Physik, an der wir arbeiten, in unserer Unterhaltung aber nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Es soll vielmehr um Felix selbst gehen, seine persönliche Laufbahn, Höhen und Tiefen und wo er herkommt und wo er hin will. Herzlich willkommen, Felix.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du das machst. Wir sitzen ja nur ein paar Büros voneinander entfernt, von daher bietet sich das an. Ist auch eines der wenigen sozusagen Gelegenheiten, dass ich mal tatsächlich den Podcast von Angesicht zu Angesicht mache und nicht über Zoom. Auch ganz angenehm. Also du bist theoretischer Teilchenphysiker, wie wir alle. Ich weiß so ungefähr, woran du arbeitest. Da werden wir vielleicht nachher noch so drauf kommen. Ich weiß auch, du hast in der Schweiz promoviert zumindest. Hast du auch in der Schweiz studiert?
Genau, ich habe da sowohl Bachelor, Master als auch Promotion gemacht. Bachelor und Master waren an der ETH Zürich und die Promotion dann an der Universität Zürich.
Aber du bist kein Schweizer?
Nein, ich bin geboren in einem Vorort von Nürnberg und dort auch aufgewachsen.
Und was hat dich in die Schweiz gebracht?
Zum einen natürlich die guten Universitäten dort, aber auch, dass man in den ersten beiden Semestern des Bachelors Mathe und Physik zusammen studiert hat. Das war komplett zusammengelegt. Und ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich lieber Mathematik studieren möchte oder Physik. Hatte schon die leichte Tendenz zu Physik, damit ist es ja dann auch geblieben. Aber dort hatte man eben die Option, dann relativ einfach danach zu wechseln. Und ich wollte auch etwas weiter weg von zu Hause einfach mal was Neues sehen.
Und das geht in Deutschland nirgends oder ging in Deutschland nirgends?
Ich glaube wirklich, dass das komplett zusammengelegt ist, habe ich damals nirgendwo sonst gesehen. Es gab natürlich auch Universitäten, die stärkeren Fokus auf die Mathematik gelegt haben im Studium, aber dass das wirklich komplett zusammengelegt ist, hatte ich damals nicht gesehen.
Okay. Ja, und das heißt, du hast es komplett da durchgemacht. Wo warst du dann auf der Schule? Da warst du aber schon irgendwo bei Nürnberg in deiner Heimatstadt?
Genau, ja, in meiner Heimatstadt war ich auf der Schule.
Und und dann das komplette Studium in Zürich gemacht.
Genau.
Und den Master, den muss man sich ja dann sozusagen schon mal irgendwie jemanden suchen, mit dem man Master macht.
Also die Masterarbeit meinst
genau,
du?
Genau.
Genau, die hatte ich bei Achilleas Lassopoulos gemacht.
Okay.
Genau, im Prinzip der Master lief so ab, dass man wie üblich zwei Semester lang Kurse belegt hat und dann gab es vom Theorieinstitut an der ETH so eine Veranstaltung, wo jede Gruppe ihre Arbeiten vorgestellt hat und man sich dann im Anschluss darauf bewerben konnte. Und da hatte ich eben Glück, dass ich in die Gruppe von Achilleas gekommen bin.
Okay.
Und habe dort dann am Matching von effektiven Feldtheorien gearbeitet, was mich tatsächlich bis heute begleitet in meiner täglichen Arbeit.
Hier ist es ja oft so, wie sucht man sich so seinen Masterbetreuer aus? Kanntest du den Achilleas von der Vorlesung, oder?
Ich kannte ihn aus der Vorlesung davor, genau. Das war genau das Semester, bevor ich mit der Masterarbeit angefangen habe, hat er, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Quantenchromodynamik-Vorlesung gehalten. Von daher kannte ich ihn da schon zumindest als den Professor. Genau, aber die Entscheidung war dann eigentlich hauptsächlich themenbasiert am Ende, was mich am meisten interessiert hat bei der Masterarbeit.
Tatsächlich, also da wusstest du schon, du willst irgendwas mit Matching und sowas machen? Und
nicht unbedingt, dass ich was direkt mit Matching machen wollte, aber ich hatte eben Interesse in die Richtung BSM-Physik zu gehen. Mhm. Und das war dann in diesem Unterthemenbereich das für mich spannendste Thema eben.
Woher hattest du das? Also sozusagen bevor man Masterarbeit macht, muss man ja erstmal irgendwie so eine Idee haben, dass das interessant sein könnte, dass man so ein BSM macht.
Ja, ich hatte während dem gesamten Master schon einen relativ starken Fokus auf Teilchenphysik und es wurden bei uns sehr viele Kurse angeboten über Quantenchromodynamik, natürlich die normalen QFT-Kurse, 1, 2, 3, fortgeschrittene Quantenfeldtheorie, Elektro-Weak Symmetry etc. Von daher hat man schon relativ guten Überblick, glaube ich, gehabt, alleine nur durch die Vorlesung. Und genau, ich glaube, mir hat das einfach damals auch schon irgendwie mehr Spaß gemacht, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Standardmodell Teilchenphysik ergänzen könnte und nicht zwingend höhere Präzisionsrechnungen zu machen. Das lag mir, glaube ich, damals schon einfach ein bisschen mehr.
Und Promotion hast du auch bei Archilleas gemacht, oder?
Nein, das habe ich dann an der Universität Zürich bei Gino Isidori gemacht.
Okay, und wie kam es dazu?
An sich hat mir Zürich zum Leben sehr gut gefallen. Ich wäre gerne oder bin gerne dort geblieben. Ich hatte mehr Interesse daran, in die Richtung BSM-Physik zu gehen, also neue Physikmodelle zu untersuchen. Dort ist einfach ein größeres Angebot an der Uni Zürich als an der ETH. Dort ist der Fokus schon hauptsächlich auf Präzisionsberechnungen gewesen. Mhm. Und es gab auch in der Gruppe, wo ich Masterarbeit geschrieben habe, zum Beispiel keine Ausschreibung für eine Doktorandenstelle in dem Moment. Mhm. Und dann hatte ich eben Glück, dass es genau zu dem Moment in der Gruppe von Gino eine Ausschreibung gab.
Und den Gino Isidori kanntest du denn auch schon?
Ja, bei dem hatte ich Quantenfeldtheorie 1 gehört davor. Also die Masterkurse in Zürich waren zumindest damals von beiden Unis zusammengelegt. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr.
Okay.
Genau, den kannte ich eben dann von der QFT1-Vorlesung, aber abgesehen davon auch nicht, bevor ich angefangen habe mit der Promotion.
Kannst du was erzählen aus deiner Promotionszeit? Also gab es da Höhen und Tiefen oder hattest du irgendwann mal Zweifel, ob das das Richtige war? Oder?
Also Höhen und Tiefen gab es, glaube ich, sicherlich. Ich vermute, das wird es bei absolut jedem geben. Wirkliche Zweifel, ob das jetzt die falsche Entscheidung war, hatte ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Natürlich gibt es mal Tage, wo man irgendwie frustriert ist, weil man nicht vorankommt oder irgendwo in einem Problem stecken geblieben ist. Aber zum Glück hat das dann auch nie so lange gedauert, dass man wirklich irgendwie Zweifel hatte daran, dass das jetzt die falsche Entscheidung war. Alles in allem war ich eigentlich sehr zufrieden mit der Wahl damals. Wir hatten auch immer irgendwie eine sehr sympathische kollegialen Umgang in der Forschungsgruppe dort. Das heißt, immer wenn man ein Problem hatte, gab es entweder natürlich Gino als den Betreuer, aber auch Postdocs, andere Doktoranden, mit denen man sich immer unterhalten konnte. Von daher war ich sehr zufrieden mit der Wahl und wirklich große Zweifel hatte ich eigentlich nie.
Und hast du mit Leuten da zusammengearbeitet, Leute, die sozusagen auf deinem Niveau waren, also mit anderen Doktoranden oder?
Genau, die Gruppe war damals tatsächlich relativ groß, weil Gino genau kurz vor dem Start meiner Promotion einen ERC Advanced Grant gewonnen hatte. Und dementsprechend dann, wir waren 4, 5 Postdocs und nochmal dieselbe Anzahl an Doktoranden in der Gruppe.
Okay.
Von dem her waren da sehr, sehr viele Leute und ich habe sehr viel mit den anderen Postdocs oder Doktoranden dann dort auch zusammengearbeitet. Da gab es dann auch natürlich zum einen Projekte mit dem Supervisor, aber auch viele Projekte, wo dann einfach nur verschiedene Untergruppen der eigentlichen Gruppenmitglieder sich dann zusammengetan haben für Projekte.
Und da sind auch die ersten Publikationen dann entstanden, oder?
Genau, das waren die ersten Publikationen, waren hauptsächlich eben mit Leuten, die entweder der Gruppe waren oder dann nach ein paar Jahren mit ehemaligen Gruppenmitgliedern, die sich dann in Europa verteilt hatten.
Okay.
An neuen Instituten, genau.
Und die gingen hauptsächlich über?
Ich habe angefangen mit Flavorphysik tatsächlich, aber nicht Präzisionsflavorphysik, sondern Flavorphysik für BSM-Modelle, also speziell für die Standardmodell-Effekte Field Theory, also für eine modellunabhängige Beschreibung von verschiedenen BSM-Modellen, sich anzuschauen, welche Flavorstrukturen man dort einbauen kann. Das war meine erste Arbeit. Und danach habe ich noch an Drellian-Prozess gearbeitet, wie man damit eben auch diese Standardmodell EFT Constraints auf die Parameter von dieser EFT bekommen kann für beliebige Flavorstrukturen. Und eben der dritte Teil war dann das Matching. Das war nicht ganz exakt, was ich in der Masterarbeit gemacht habe, aber sehr, sehr ähnlich, bloß ein anderes Computerprogramm, mit dem das Matching gemacht wurde.
Apropos Computerprogramm, das war noch nicht dieses...
Also in der Masterarbeit habe ich an Matchmaker EFT gearbeitet.
Genau.
Das kam dann aber erst einige Jahre danach auch tatsächlich raus.
Okay.
Das wurde ja zusammen von Achilleas an der ETH und dann noch der Gruppe in Granada entwickelt. Während dem Doktorat haben wir dann aber quasi ein Competitor-Programm dazu entwickelt. Machete, das dann eben die Gruppe in Zürich, beziehungsweise als es rauskam, war, glaube ich, außer mir niemand mehr in Zürich, aber eben das kommt aus der Gruppe in Zürich dann von Genoscope.
Also du hast dein eigenes Competitor-Programm geschrieben, oder wie?
Zusammen mit mehreren anderen Leuten, genau. Verwendet ein bisschen andere Methoden im Hintergrund, das heißt auch relativ gut, dass man dieselbe Sache auf zwei verschiedene Methoden berechnen kann und damit eben auch einen Cross-Check ausführen kann. Mhm. Genau, ist jetzt nicht 1:1 dasselbe.
Für Leute, die jetzt vielleicht sozusagen nicht so tief in der Materie drin stecken, diese ganzen Begriffe effektive Feldtheorie, Matching, wie würdest du das für jemanden, der das nicht täglich macht, beschreiben?
Okay, fangen wir vielleicht mit effektiven Feldtheorien oder kurz EFTs an. Der Grundgedanke dahinter ist, dass ich mir quasi eine beliebiges Szenario mit einer Erweiterung des Standardmodells zur Teilchenphysik vorstelle und ich möchte quasi diese beliebigen Szenarien in einer modellunabhängigen Art und Weise beschreiben. Der Hintergedanke dahinter ist einfach, dass wir sehr viel Motivation dafür haben, neue Physik zu erwarten, die das Standardmodell erweitert. Aber leider haben wir aktuell in Daten keine wirklich konkreten Anhaltspunkte, die uns genau sagen, welche neue Physik wir als nächstes sehen werden. Und es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Theorien, die postuliert wurden, die auch verschiedene Probleme des Standardmodells beheben oder zumindest verbessern können. Aber wir wissen eben nicht ganz genau, nach was wir suchen. Es ist nicht so wie vor der Higgs-Entdeckung, dass man genau quasi gewusst hatte, wir suchen das Higgs, das muss in vielleicht diesem Massenbereich liegen. Wir haben eine viel breitere Suche und dementsprechend macht es Sinn, nicht einfach x-beliebige BSM-Modelle eins nach dem anderen zu analysieren, sondern zu versuchen, seine Daten in einer modellunabhängigen Art und Weise zu simulieren. Und das wird eben über EFTs gemacht. Im Prinzip nimmt man einfach die Grundkonzepte oder die Grundprinzipien, auf denen das Standardmodell beruht, also die verschiedenen Symmetrien und erlaubt dann für alle möglichen Prozesse, die genau diese Grundprinzipien oder Symmetrien respektieren, fügt die hinzu und kann dann damit zu einer gewissen Art modellunabhängig die Daten analysieren. Was dann das Matching macht, ist quasi die Parameter in diesen EFTs mit den Parametern in konkreten BSM-Modellen in Verbindung zu setzen. Also wenn ich meine Daten innerhalb dieses EFT-Frameworks analysiert habe, dann weiß ich potenziell, wie groß die Parameter in dieser EFT sein können. Das sagt mir aber natürlich noch nichts konkret aus über ein spezifisches BSM-Modell. Und das Matching eben verbindet die Parameter miteinander, sodass ich dann, nachdem ich die Parameter meiner EFT analysiert habe, daraus auch etwas über die Parameter des BSM-Modells lernen kann.
Das heißt, man macht mehr oder weniger einen Ansatz für neue Physik. Man schreibt irgendwie sozusagen eine allgemeine Formel hin und versucht, einzelne Parameter, die dann in diesem Ansatz drinstehen, zu bestimmen, oder?
Genau.
Da in Zürich hast du dir eine gute Grundlage gelegt, was EFTs und diese Matching-Rechnungen und sowas angeht. Dann hast du sozusagen deinen PhD da gemacht. Und der nächste Station war dann schon Aachen hier.
Genau. Ich glaube, die Arbeit, die ich jetzt aktuell hier mache, ist wirklich sehr darauf fokussiert, die Validität von EFTs zu überprüfen, also herauszufinden, gerade wenn ich mir Hochenergieprozesse am LHC anschaue, für welche Prozesse kann ich die EFT nehmen, wann gibt die mir eine zuverlässige Beschreibung der Daten und wann eben nicht.
Hast du in Zürich auch schon mit Studenten zusammengearbeitet?
Deutlich weniger, eigentlich so gut wie gar nicht, also nur mit anderen Doktoranden. Mhm. Das ist jetzt hier durchaus was Neues, dass man eben eigene Masteranden oder Bacheloranden hat, mit denen man dann auch wirklich konkret irgendwie an bestimmten Projekten arbeiten kann. Mhm.
Und also du hast gesagt, du arbeitest mit Leuten in Granada zusammen?
Ja.
Immer noch, oder?
Immer noch, genau.
Also, ja. Es kam so zögerlich gerade, oder?
Tatsächlich ist einer der Postdocs von der Uni Zürich, mit dem ich damals am Anfang meines Doktorats zusammengearbeitet habe, mittlerweile auf einer permanenten Stelle in Granada. Mit dem arbeite ich noch zusammen.
Also, ne, warst du schon mal da?
Ja, schon dreimal. Okay. Genau, einmal für den Heftworkshop und zweimal hatten wir dort so ein kleines Collaboration-Meeting.
Aha, aber nicht irgendwie länger, so mal ein paar Wochen oder sowas zum
Arbeiten. Eine Woche jeweils.
Und jetzt bist du seit wann? Seit 2 oder 3 Jahren?
Seit 2,5 Jahren.
Seit 2,5 Jahren.
Bin ich noch.
Das, und du bist jetzt noch bis Herbst hier?
Genau.
Und dann hast du jetzt ein Stipendium eingeworben?
Genau, an der Uni Basel.
Für eine eigene Arbeitsgruppe oder prinzipiell erstmal die eigene Stelle?
Die eigene Stelle, genau.
Okay. Und die geht für wie lange?
4 Jahre ist das.
Und was ist das für ein Stipendium? Oder?
Das heißt Ambitione Grant, das ist vom Schweizer Nationalfonds.
Okay.
Im Prinzip ist das die Förderung für ein eigenes Forschungsprojekt, wo dann die eigene Stelle für eben maximal 4 Jahre unterstützt wird.
Okay.
Genau, man kann das über alle Themenbereiche, alle Fachrichtungen und an allen Schweizer Unis kann man sich da quasi einmal im Jahr darauf bewerben, in der Ausschreibung.
Aha.
Genau.
Ah, das ist doch gut. Also gehst wieder zurück in die Schweiz.
Genau.
Gut. Ja, und das heißt aber schon, dass du so eine Karriere in der Wissenschaft anstrebst, ne?
Genau, aktuell wäre das schon mein Plan, in der Wissenschaft zu bleiben, genau.
Ja, klar, sieht ja auch ganz gut aus. Also ich meine, du schreibst Publikationen und alles Mögliche und bist da auch gut vernetzt, irgendwie hast viele Kollaborationen. Kannst du dir noch vorstellen, dass es auch ein Leben außerhalb der Wissenschaft gibt, oder?
Vorstellen kann ich es mir. Ich glaube, gerade wäre es jetzt nicht meine Präferenz. Meine Präferenz ist schon, in der Wissenschaft zu bleiben. Mhm. Aber komplett ausschließen kann man es natürlich nicht. Es ist natürlich auch so, dass Leben in der Wissenschaft auch diverseste Nachteile hat. Eben, man muss häufig umziehen. Es dauert sehr lange, bis man irgendwo mal sesshaft werden kann, wirklich. Es gibt natürlich auch nicht viele permanente Stellen. Das heißt, wirklich vorausplanen ist ja sehr, sehr schwer möglich. Ich habe jetzt schon das Glück eben mit diesem Stipendium, dass ich wirklich mal 4, 5 Jahre in die Zukunft planen kann.
Mhm.
Von daher vorstellen kann ich es mir sicherlich auch außerhalb der Wissenschaft zu arbeiten, aber aktuell macht es mir Spaß und solange dem so ist, würde ich gerne weiter in der Wissenschaft arbeiten.
Das ist ja bei uns sowieso ein ganz interessantes Leben, weil es gibt ja ab irgendeinem Zeitpunkt, also bei einem früher, beim anderen später, gibt es nicht mehr diesen Chef. Und bei dir wird es jetzt ja der Fall sein, du hast dein eigenes Geld, dir kann niemand mehr sagen, was du machen sollst. Man ist dann sozusagen seines eigenen Schicksals Schmied. Ja? Sozusagen, du kannst dich jetzt 4 Jahre, kannst 4 Jahre lang in Urlaub fahren und es kümmert sich niemand drum. Aber das bedeutet dann eben auch, dass man keine Publikation schreibt und dass man bei der nächsten Bewerbung eben umso schwerer irgendwie eine Stelle findet. Wenn man irgendwo in der Industrie ist, hat man einen Chef und der sagt dann, bis Montag muss das fertig sein. Und bei uns in der Wissenschaft ist das halt irgendwie dann, da möchte man das selber machen.
Ja. Ja,
da möchte man sozusagen, da möchte man dieses Ziel erreichen, da möchte man diese Rechnung durchführen und so weiter.
Ich glaube aber auch dort, dass ich meiner Meinung nach sehr viel Glück hatte bisher in meinem bisherigen wissenschaftlichen Werdegang, weil sowohl mein Doktorvater Gino als auch jetzt Michael hier immer sehr, sehr viel Freiheiten mir gegeben haben, die Projekte zu machen, die ich am interessantesten oder am relevantesten fand. Und eigentlich ich niemals einen Chef hatte, der gesagt hat, jetzt musst du aber hier genau das machen, das ist jetzt super wichtig. Natürlich haben die mal vorgegeben, was jetzt so die wichtigeren Themen sind. Aber am Ende des Tages hatte ich immer sehr, sehr viel Freiheit zu entscheiden, was am relevantesten ist. Und ich glaube, das ist auch schon sehr, sehr, sehr hilfreich dann.
Ist auch sinnvoll, ja. Es ist auch sozusagen, wenn jemand kommt und ich sage dem, du musst das und das machen und der hat aber gar keine Lust drauf, dann wird er das auch umso weniger gut machen. Also insofern ist das ja bei uns, das auch mit diesem Postdoc-Geschäft und so weiter, ist es ja durchaus nicht nur, dass jetzt irgendwie ein Professor sich da eine Arbeitskraft anheuert, sondern das geht ja durchaus um wissenschaftlichen Austausch.
Ja.
Und dass man eben unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Expertisen irgendwie kombiniert. Ja. Nee, das ist schon richtig. Es klingt so ein bisschen wie idealistisch, aber es ist tatsächlich so.
Es ist, glaube ich, ja auch schon zum gewissen Grad idealistisch, ja.
Ja. was hat dir sozusagen, wo du zurückblicken würdest und würdest sagen, das war sozusagen mein Ding, das war sozusagen das, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, dass das geklappt hat, oder ja, wo ich, wenn ich ein Papier von mir nehme und ich mache das auf, wo ich sage, oh, das ist wirklich genau das Papier, das ich immer schreiben wollte.
Das ist eine gute Frage. Sagen wir mal, ich habe zwei Punkte.
Okay.
Der eine Punkt war, glaube ich, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Papier als den Artikel, den ich je schreiben wollte, aber der Punkt, an dem wir unseren Matching Code fertig hatten, die erste Version davon. Das war, glaube ich, so ein Punkt, wo man wirklich gesehen hat, dass die Arbeit der letzten, ich glaube, 3 oder 4 Jahre war das dann, irgendwie zusammengekommen ist und es halt jetzt alle Teile haben funktioniert und man konnte wirklich Sachen ausrechnen, die 3 Jahre davor komplett undenkbar gewesen wären oder wo man ein halbes Jahr lang wahrscheinlich sich in den Raum hätte einsperren müssen und einen halben Baum fällen, um das Papier zu kriegen, um das auszurechnen, und man tippt das an den Computer ein und der gibt einem nach ein paar Sekunden das Ergebnis. Das war so schon einer der Punkte, wo man dann am Ende
irgendwie. Aber gerade bei so einem Programm ist das doch irgendwie immer schwierig, weil das ist irgendwie so, wenn ein Programm schreibt, wann ist das fertig? Ja, ich könnte jetzt noch das einbauen. Habe ich das noch gecheckt?
Es ist nie fertig.
Es ist nie fertig.
Wir arbeiten auch immer noch sehr viel daran. Aber ich glaube, wir hatten dann uns schon relativ am Anfang mal so ein Zwischenziel gesetzt, okay, wenn wir an dem Punkt sind, dann nennen wir das Version 1 oder ich glaube, wir haben es am Ende 0.1 sogar genannt, wo dann quasi so der Punkt, an dem man genügend Funktionalität hatte, um die ersten wirklich realistischen Modelle damit füttern zu können. Mhm. Und es fehlen immer noch Sachen, um es wirklich komplett allgemein zu machen, das Programm. Wir haben viele Ideen, wie wir es erweitern können. Aber so dieser Punkt, wo man quasi das erste Zwischenziel erreicht hatte, und gesehen hat, dass jetzt alles für dieses Zwischenziel komplett am Laufen ist, das war schon, glaube ich, so ein Punkt, wo man dann mal wirklich realisiert hat, okay, das funktioniert jetzt.
Und eine andere Frage, die ich auch immer gern stelle, wenn du jetzt nicht auf deine Sachen guckst, sondern wir lesen ja auch viele Papiere, es kommt viel raus, jeden Tag kommt irgendwie ein Listing von neuen Papieren. Kannst du irgendwie sozusagen eins, vielleicht auch, könnte auch ein Ereignis sein oder so ein Vortrag oder sowas, wo du sagst, das war für mich ein absoluter Meilenstein.
Du meinst jetzt aus den letzten Jahren?
Egal.
Also eine der Sachen, die mir da in den Kopf kommen, auch wenn es sicherlich mehr gibt, ist das Papier bei Buchala, Buras und Lautenbacher.
Lautenbacher.
Genau. Über Weak Decays Beyond Leading Log. Und gerade dort die Diskussion, da geht es geht es um sehr viele Sachen dort, aber die eine Stelle, die ich besonders interessant dort fand oder besonders hilfreich, ist die Diskussion über Schema-Abhängigkeiten zwischen quasi, wenn ich eine UV-Theorie habe, in eine EFT gehe, wie dann verschiedene Schemes, in denen ich rechne, sich die Schema-Abhängigkeit quasi in den physikalischen Observablen raushebt, wenn ich Matching, Running und die Berechnung der Observable alle konsistent im gleichen Scheme mache, wie sich das eben raushebt. Das ist dort, finde ich, extremst gut erklärt. Und es war vorher immer so ein bisschen, Mysterium ist vielleicht zu viel, aber irgendwie sowas, was ich nie wirklich ganz verstanden hatte davor.
Okay, spannend.
Genau.
Also ich sehe gerade 3251 Zitate. Das ist schon eine Hausnummer. Also
ja, da steht sehr, sehr viel drin. Das war jetzt auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil von dem.
Review of Modern Physics. Muss ich sagen, habe ich noch nie reingeguckt. Vielleicht sollen wir mal machen. Ja, es gibt ja noch ein Leben außerhalb der Physik. Bei dir auch, oder?
Manchmal, ja. außerhalb der Physik, ich spiele eigentlich Handball sehr, sehr gerne. Jetzt gerade tatsächlich nicht in der Zeit in Aachen, während der Schulzeit und auch während dem Studium habe ich eigentlich immer Handball gespielt, mal mehr, mal weniger. Jetzt aktuell irgendwie ist natürlich ein bisschen schwierig, eben wenn man häufiger umzieht und weiß, man ist dann an einem Ort nur für die nächsten 2, 3 Jahre. ist natürlich eine extra Hürde, sich irgendwie einen Verein zu suchen. Und jetzt in Aachen auch, die Vereine sind alle am anderen Ende der Stadt. Von da aus, wo ich wohne, ist alles ein bisschen kompliziert. Plus man ist ja noch viel unterwegs, besucht mal Familie, Freunde, ist auf irgendwelchen Konferenzen und am Ende ist man dann irgendwie nur jedes zweite Wochenende da. Mhm. Macht das Ganze etwas schwierig, aber ja, das ist eigentlich eins meiner großen Hobbys. Genau, ansonsten jetzt, was aktuell eigentlich eher mein Hobby ist, ist Kochen, würde ich sagen.
Ah ja?
Ja.
Okay.
So ein bisschen für mich entdeckt. Es gibt halt sehr viel Flexibilität. Wenn man Zeit hat, kann man was kochen und wenn man keine Zeit hat, dann eben nicht.
Aha.
Ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich schon auch gerne was esse.
Aber das sieht man dir nicht an. Also, das ist eher die Handballerstatur als die von einem guten Esser. Aha. Okay, aber das ist ja zeitaufwendig, also so kochen und so. Oder wie machst du das? Chefkoch.de oder?
Vieles, ja. Aha, irgendwelche okay. Kochbücher, die ich zu Hause habe oder Chefkoch. Aber das kann man halt eben sehr, sehr gut anpassen. Wenn man mal einen halben Tag Zeit hat, kann man irgendwie was Ausgefalleneres kochen. Und wenn man mal nur 10 Minuten hat, dann wird es halt irgendwie Nudeln mit Pesto. Aha,
okay.
Ja, ich finde das, ja. Da hat halt den Vorteil, dass man sehr viel, sehr flexibel ist, irgendwie sich das einzuteilen, wie auch immer man gerade lustig ist. Und das halt, wenn man irgendwie einen Teamsport macht, dann immer ein bisschen schwierig. Dann hat man ja eine Obligation, man muss da zweimal die Woche zum Training kommen und eigentlich jedes Wochenende zu einem Spiel. Und ja, das ist gerade irgendwie etwas schwierig mit Job und auch sonst privat irgendwie zu kombinieren, wenn man eben nicht komplett an einem Ort sesshaft ist.
Also einerseits ist es so, dass, klar, wie du sagst, sozusagen, wenn man dann woanders hinzieht, dann muss man erst wieder einen Verein suchen und die brauchen dann vielleicht niemanden oder sowas. Andererseits habe ich das auch sozusagen, dieses Umziehen hat durchaus auch sozusagen andere Aspekte, dass man eben auch andere Sachen kennenlernt. Also beispielsweise der Gilberto aus Siegen, mit dem ich einen Podcast gemacht habe, von dem wusste ich nicht, zum Beispiel, als er in Amsterdam war, hat er angefangen, Lindy Hop, also so Swing Dancing zu machen. Und also bei mir selber ist es so, als ich in den USA war, war Bowling das Ding. Also da konnte man nichts anderes machen, als dass man irgendwie entweder abends in der Kneipe Dart spielt, aber das war eher schon die Seltenheit. Aber Bowling war dann, ja, ich habe das sehr genossen, hatte meine eigene Bowlingkugel und so weiter. Also insofern ist das schon so, dass man das auch durchaus nutzen kann, um auch andere Sachen kennenzulernen. Ne?
Definitiv, ja. Man zieht sehr viel von der Welt dadurch natürlich und kriegt irgendwie immer neue Eindrücke, fängt auch immer mal wieder irgendwas komplett Neues an.
Ja.
Genau, ich glaube, einfach hat Vor- und Nachteile.
Ja. Gerade eben in dieser Phase, Postdoc-Phase und so weiter, wo es oft an einem Ort einfach viele Leute gibt, die das gleiche Schicksal haben, nämlich irgendwie keine Familie oder die Freundin ist 500 Kilometer weg oder sonst irgendwas und da muss man irgendwie abends irgendwie was machen und dann kann man da tatsächlich was kennenlernen.
Ja, genau. Da hatte ich auch immer das Gefühl eigentlich in jeder Arbeitsgruppe, in der ich bisher war, dass das schon irgendwie sehr freundschaftlich, familiär dann häufig sogar auch ist, weil eben, wie du sagst, jeder im selben Boot sitzt und jeder irgendwie halt an einem neuen Ort ist und auch weiß, er ist da jetzt nicht für den Rest seines Lebens, sondern halt die 2-3 Jahre, die die Anstellung dauert.
Ja, ganz genau so ist es.
Trifft man viele Gleichgesinnte.
Gut, ja, dann bleibt mir nichts anderes, als dir nochmal zu danken, Felix. Schön, dass du hier warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das Gespräch führen konnten. Ich hoffe, ein paar Hörer interessiert es auch. Und ja, und wir sehen uns sowieso hier ständig auf dem Flur. Vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken.
Jo. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über den Sonderforschungsbereich Transregio 257, P-Cubed H, Particle Physics Phenomenology after the Higgs Discovery.